Und damit hallo und herzlich willkommen bei Viel Heißer Dampf, eurem Podcast rund um E-Sport, Gaming und noch ganz vielen anderen kreativen Shit. Mein Name ist Finzi und bei mir habe ich wieder mal den guten Quirks.
Hi. Wer hätte es
gedacht? Und heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, worauf sich vielleicht ein paar Leute freuen können, was zumindest die Statistiken unserer ganzen Folgen sagen, nämlich E-Sport Business oder doch eher Sport?
Ganz genau. Ich meine, letztes Mal kam es ja schon sehr gut an, als wir ein bisschen über unsere Insights vom E-Sport gesprochen haben, was das Ganze joblich angeht. Und diesmal haben wir uns ein bisschen ähnliches Thema rausgesucht, gerade weil halt so ein bisschen wieder was passiert ist in den News. Und da dachten wir mal, wir reden mal so ein bisschen über das Sport-Business-Verhältnis, was so E-Sport-Ligen angeht, wie sehr ist der Business im Fokus, wie sehr ist der Sport im Fokus. Ich meine, gerade wir Deutschen haben ja eigentlich immer so einen Hang dazu, das eigentlich mehr aus der sportlichen Perspektive zu sehen, ne?
Ich wollte gerade sagen, wir Deutschen haben eher ein bisschen mehr Bezug dazu, daraus schnell auch immer ein Business zu machen. Aber
ich meine, es kommt darauf an, was du dir anguckst.
Beides.
Ich meine, wir können ja gerade das auch gerade mal aufgreifen. Also wenn wir das jetzt mal vergleichen, ich denke, im E-Sport haben wir die große Differenz oder Diskrepanz zwischen, wir haben unsere europäischen Werte, die wir mit Sport verbinden. Und eigentlich mit wenig Business, ne? Gerade wenn wir auf Deutschland gucken mit so einer Sachen wie Bundesliga, 50+1-Regel und so einer Sachen. Und dann hast du den E-Sport, der primär amerikanisch getrieben ist, durch die Spieleentwickler, die dann da reinkommen und das Hardcore monetarisieren, Business machen, das Ganze auch von der Revenue pushen wollen, ne? Und dann auch Themen wie Franchising sowas aufkommen, wo sich ja Europäer echt schwer mit tun, finde ich. Also vor allem Deutsche.
Ja, absolut. Also gerade Franchising ist ja meiner Meinung nach auch aus meiner eigenen Sicht eines der hart diskutiertsten Themen, die es in E-Sport-Ligen gibt. Und gerade jetzt auch mit dem Aufkommen von verschiedenen neuen Titeln ist das ja immer wieder zum Thema gekommen in den letzten Jahren, weil überall Ligen oder Ligasysteme entstehen und aus dem Boden sprießen und man sich immer wieder die Frage stellen muss, okay, wo entwickelt sich das denn wirklich gerade hin?
Absolut. Ich meine, gerade wenn du dir halt anguckst, wo entwickelt sich das denn, ist so eine recht interessante Frage. Ich meine, momentan entwickelt es sich hier immer sehr nach oben. Aber viele Leute reden ja auch von dieser Bubble, ne? Die große E-Sport-Bubble, wann wird sie platzen? Ne? Weil momentan, und wir hatten es, glaube ich, angerissen in der Folge, wo wir über die Jobs geredet haben, die Unternehmen machen ja keinen großartigen Gewinn. Oder aus ihrer reinen betrieblichen Tätigkeit. Der Gewinn kommt über Sponsoren.
Genau, wir hatten uns damals ja da, glaube ich, G2 und
Astralis noch angesehen,
genau. Genau, meine ich auch noch. Und die schreiben ja wirklich rote Zahlen. Und wenn du dir da wirklich mal anguckst, woraus sich denn wirklich der Income zusammensetzt, dann ist das halt wirklich nur Sponsorings und letztendlich viel inflatedes Geld, sage ich immer gerne. Es ist wie quasi so ein Heißluftballon, sieht nach super viel aus, ist aber eigentlich sehr, sehr wenig drin. Und da ist natürlich der Begriff E-Sports-Bubble auch immer natürlich gerade so ein Punkt, wo man dann natürlich auch immer ein bisschen vorsichtig sein muss. Wenn da viel Geld im Umlauf ist, wo dann aber der Wert teilweise nicht immer ganz relational dazu steht, was du auch, blöd gesagt, bekommst, dann endest du halt sehr schnell in sehr, sehr problematisch hohen Geschäften. Und die werden dann halt, sobald die in Kontakt kommen mit Sachen außerhalb dieser Bubble, sehr, sehr gefährlich.
Da bin ich absolut bei dir. Also ich meine, gerade dieses, jeder will beim Hype dabei sein, ne? E-Sport ist irgendwo ein Hype. Und die Unternehmen sehen das und deswegen wächst die Branche so unglaublich schnell. Ich meine, wenn du dir einen normalen Sport anguckst, und ich denke, deswegen ist das auch so abgehärtet gegenüber Krisen und so weiter, der klassische Sport, ne, ich meine, die Bundesliga ist unser bestes Beispiel, ne? Ich meine, ist ja unser Prestigeobjekt in Deutschland. Die haben zig Jahrzehnte an Erfahrung, die sie da aufstellen konnten, auch was das wirtschaftliche Geschäft angeht bei dem Ganzen. Das fehlt im E-Sport. Und ich sag mal, ich habe mit ein paar Kollegen aus dem Verein die auch viel darüber diskutiert. Die sehen halt, dass diese Entwicklung im E-Sport jetzt halt komplett fehlt. Also, dass du jetzt gerade diese Entwicklung von, ja, wir sind ein paar Spieler und wir haben das gemacht, hin zu, okay, das ist jetzt Business. Da kommen jetzt Leute von außen rein, die halt aus anderen Branchen Expertise mitbringen, um das Ganze zu strukturieren. Bist du da auch bei oder würdest du sagen, das ist schon passiert?
Es ist immer so eine Sache, du musst immer betrachten, wo denn auch dieser Spielbetrieb halt kommt. Ich meine, jetzt nehmen wir als Beispiel mal ECO, weil wir über den Verein beide viel wissen. Der spielt primär in Ligen, wo man kein Buy-in hat, kein Sponsoring muss, damit man irgendwas halten kann und wo auch Spielerbezahlung immer noch eher was Besonderes ist, beziehungsweise in den höheren Ligen erst ein Standard ist. Ja. In den tieferen Ligen ist das überall nicht der Standard. Quasi ein bisschen vergleichbar zu, naja, keine Ahnung, klassischen Sportarten in den tieferen Ligen einfach. Und genau da ist es halt auch schon wieder der einzige Kontakt, was passiert, wenn ein Sponsor auf einen Verein zukommt und sagt, hey, ich würde da gerne Geld reinstecken. Weil das erzeugt damit ja quasi dann Needs, beziehungsweise auch einen Zwang für den Verein, gewisse Goals oder sonstiges halt zu erreichen, weil das halt nun mal dann vertraglich festgelegt ist. Und dann hast du halt wieder diese Interaktion, externe Bubble mit einer anderen Bubble zusammen, die halt da irgendwie mitmachen wollen, halt durch Trendgefüge und sonstigen Dingen. Und das kann schon teilweise problematisch werden. Ich weiß von anderen Vereinen, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, dass das sehr, sehr große Probleme bereitet hat in der Vergangenheit, weil man sich dann da einfach selber Ziele setzt oder aufzwingt, blöd gesagt, um halt mithalten zu können, beziehungsweise um letztendlich auch Fortschritt einfach zügig hinzukriegen, die man halt einfach, also damit machst du dir halt alles so ein bisschen kaputt auch gleichzeitig. Das wird halt sehr, sehr Business, das wird sehr, sehr durch halt auch schon durch Sponsoren und sowas geregelt. Und das ist jetzt halt nur im ganz, ganz kleinen Rahmen. Ich möchte gar nicht erst wissen, wie das da oben abgeht.
Da bin ich, true. Also ich meine, gerade diese externen Interessen sind halt ein super markanter Faktor, glaube ich, ne? Weil ich meine, wir haben ja dran gekratzt in der zweiten Division, ne? Ich glaube, das war halt so der größte Crossing Point, wo wir an diese anderen Orgas gekommen da sind, die halt monetäre Unterstützung bei sich haben, ne? Ich meine, gerade ja. Wir beide hatten die auch mal ein bisschen, ich sag mal, uns ein bisschen die Websites, Impressums und so weiter da angeguckt und ja, das da merkt man gerade auf der Ebene ist das halt eventuell noch nicht so strukturiert. Also da sind durchaus ein paar shady Dinger unterwegs.
Aber genau da siehst du halt auch, wenn du jetzt von Organisationen ausgehst, die in diesen etwas höheren Ligen schon spielen, dann siehst du, dass beispielsweise die, blöd gesagt, selbstständig organisierten Organisationen, die gar nicht eingetragen sind, die Vereine und die vollständigen Firmen und da auch der Unterschied zwischen UG und GmbH, für die Leute, die es nicht wissen, UG ist quasi wie eine GmbH, bloß sie kostet dich, blöd gesagt, bei der Anmeldung 1 Euro, beziehungsweise halt nichts. Für eine GmbH brauchst du ein Startkapital von, ich glaube, mindestens 25.000 oder sowas. 25.000,
richtig.
Das ist der Unterschied. Und du siehst in diesen, allein schon in der ehemalig zweiten Div Prime League, jetzt glaube ich dritte Div,
ja, genau, also die haben das umgestellt.
Hat sich
also
gechanged.
Bevor wir uns damit verhaspeln, dann bleiben wir bei der neuen Namensstruktur direkt, weil die genau. Pro League ist jetzt die erste Division, das bedeutet, die zweite Division, in der wir gespielt haben, ist jetzt die dritte.
Genau, die haben einfach alle Nummer 9. Und wenn du dir halt dort die ganzen Teams anguckst oder Orks, die da, sag ich mal, vertreten sind, und du guckst bei denen auf die Websites und schaust ins Impressum, dann ist die Ration zwischen GmbHs schon deutlich höher zu UGs und eingetragenen Vereinen. Also, absolut.
Vereine gibt es ja generell fast keine. Ich glaube, Vereine waren ja, wir und noch einer. Mehr gab es gar nicht.
Frankfurt, glaube ich, oder?
Ja, ich meine, wenn wir uns und die höheren Ligen angucken, dann gab es uns 404, wobei die eine UG oder GmbH nebendran haben.
Die sind
haben.
Eine GmbH mittendrin. Und ich glaube, die GmbH leitet auch in dem Fall den Dingensteil.
Genau.
Und also ich sehe, ganz im Ernst, ich sehe einen Verein, zu dem eine dedizierte GmbH oder UG dazugehört, auch wie eine UG oder GmbH an.
Ja, gut, okay. Ja, also dann waren wir der einzige Verein.
Das dann, musst du dir mal vorstellen.
Ne, also.
Und das fing dort schon an. Das ist blöd gesagt, das ist dritte Division, also dritthöchste Liga aktuell nach dem System national.
Ja, das
und da fängt das Ganze schon an.
Äquivalent halt wie eine dritte Bundesliga vorstellen, ne? So, wenn nicht niedriger.
Ja, schon so. Ja, schon. So, wenn nicht sogar noch was niedriger, ich wollte gerade sagen. Und das nimmt halt schon sehr, sehr interessante Züge an, wo man dann halt auch erstmal einen Schritt zurück von gehen muss und dann wirklich gucken muss, wo will man eigentlich hin? Also einerseits für das Team natürlich, was es da gerade konkret geht, aber andererseits auch als Organisation.
Frage haben wir uns auch gestellt, sehr viel.
Viele gehen ja auch von der anderen Seite ran, dass sie sagen, okay, wir wollen ein erfolgreiches E-Sport-Team machen, um Geld zu wirtschaften. Das ist ja auch ein Ansatz, den sehr, sehr viele verfolgen oder verfolgen möchten. Weil sie halt sehen, E-Sport, neue Branche, du kommst halt schnell. Also theoretisch laut der tollen, idealen Rack-to-Riches-Problem, also ne, jeder kennt's, kommst du darüber zügig an Geld. Weil neue, stark gewachsene Branche, viel Investition von außerhalb, kann man natürlich viel abgreifen in der Theorie.
Findest du das realistisch?
Praktisch gesehen überhaupt nicht.
Ja, genau,
weil,
okay, ja.
Also, das ist halt immer so ein Mythos, der so existiert, so, weißt du? Cool, coole neue Gaming-Branche. Gut, neu jetzt mal in Anführungsstrichen. Gaming gibt's jetzt auch schon seit den 80ern, 90ern, wo das aktiv bemarktet wird. Ist überhaupt nicht mehr neu. Aber Leute verkaufen es immer noch als neu, weil immer was Neues passiert. Und das ist halt nicht mehr so wie im, keine Ahnung, wann ändert sich im Fußball mal ein Regelwerk? Wann ändert sich mal der Ball? Ja, richtig fast nie. So, wenn da mal was passiert, dann sind das schon wirklich, wirklich sehr, sehr dringend also, notwendige Sachen oder so. Aber E-Sport und Gaming ist eine sehr, sehr, sehr dynamische Branche einfach. Dadurch passiert viel, dadurch kann man viel neue Einstiegsmöglichkeiten finden. Und jetzt quasi jede Woche kannst du irgendeine News finden, wo du als Firma sagen könntest, boah, und da investieren wir jetzt.
Da bin ich absolut bei dir. Ich meine, das Thema E-Sport generell, denke ich, ist aber trotzdem immer noch nicht bei allen angekommen. Also,
nee, überhaupt nicht.
Ne, also ich meine, dieses Topic von E-Sport ist jetzt nicht mehr so neu, würde ich jetzt nicht so unterschreiben, weil es geht immer noch an vielen Leuten vorbei. Es gibt immer noch Leute, die haben keine Ahnung von dem Ganzen. Ne?
Aber im Sinne von, also ich könnte, wenn, also gehen wir mal davon aus, du berätst eine Firma, eine komplett unabhängige Firma, über den besten Einstieg in den E-Sport, du könntest dir legit wöchentlich irgendwas raussuchen und sagen ja. Und daraus ein Konzept bauen. So.
Nee, natürlich.
Es passiert jede Menge Shit.
Die Dynamik ist heftig, da bin ich absolut bei dir. Ich meine, alleine jetzt, was wir wieder, was jetzt in Dach umgestellt wurde von Riot, siehst du das ja als perfektes Beispiel. Ne? Du hast die IRL, also für die Leute, die nicht so in LOL drin sind, du hast die nationalen Ligen, die nennen sich IRLs. Und die wurden jetzt alle quasi ja, gleichgezogen. Sprich, deswegen auch die Anpassung, die wir jetzt in der Prime League hatten, mit der Pro-Division, die jetzt Liga 1 ist und so weiter. Da alle von Riot geförderten bzw. anerkannten Ligen müssen jetzt ein exakt gleiches Ligasystem haben. Weswegen die jetzt alle angepasst wurden zum Beispiel. Kann man machen, kann man jetzt auch wieder als News verkaufen. Ich meine, für die Teams, die jetzt halt eine Liga tiefer spielen, ist das jetzt ein bisschen blöd. Aber
ja.
Es sieht nicht so cool aus beim Sponsor, muss man sagen.
Das sowieso, das ist halt wieder Marketing. So, es sieht natürlich richtig scheiße aus, wenn du vorher sagen könntest, boah, zweite Liga und jetzt musst du sagen, dritte Liga. Das ist halt für Sponsoren und für Externe absoluter Flop. So, das kannst du denen halt nicht gut verkaufen.
Nee.
Was wiederum halt aber langfristig gesehen, eigentlich auch von Riot, jetzt mal abgesehen davon, meiner Meinung nach, eine sehr, sehr gute Entscheidung ist, weil die ja auch gerade in ihren anderen Games sehr, sehr stark probieren, Ligasysteme mal wieder ordentlich aufzubauen. In League haben sie das so ein bisschen verkackt, blöd gesagt. Also, ich möchte da niemanden auf den Schlips treten, aber die LEC ist als europäische Top-Liga sehr, sehr, sehr gefranchised, sehr, 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 sehr explodiert und auch dort der Einstieg, weil es darunter halt keine gute Basis gibt, immer recht kompliziert gewesen.
Oh ja, ich meine, die ganze Geschichte davon war kompliziert. Ich meine, wenn wir uns an ganz damals erinnern, als es noch die EU-LCS gab, da gab es da drunter EU Challenger, wo sich jeder Mensch gefragt hat, wie zur Hölle spielt man da drin eigentlich? Kein Mensch wusste, wie die Teams da reingekommen sind, weil 90% der Fälle, wenn eine neue Orga drinne war, wurde die alte Orga einfach aufgekauft. Also es sind fast nie neue Teams da reingegangen. Kein Mensch weiß, wie die da hingekommen sind, weil es gab ja auch keine Nationalligen damals. Es gab zwar die EPS von der ESL, aber
die war halt.
Die hat dann ja nicht reingefunnelt. Die hat einfach vor sich hin existiert, die EPS.
Genau, das war ja was Eigenständiges von ESL halt.
Ne, also das war ganz komisch damals, der komplette Circuit. Und dann hast du ja angesprochen, kam ja das Franchising. Und ich meine, das ist ja bis heute immer noch die Totenfrage gefühlt. Also Riot muss sich das ja die ganze Zeit anhören. Und ich bin gespannt, ob wir in Valorant was Ähnliches sehen werden. Weil wir haben es ja jetzt in Counter-Strike auch gesehen. Wir kriegen ja fast in jeder großen Liga, wo Riot was mit zu tun hat, ein Franchise-System.
Ich bin sehr gespannt, ob es in Valorant der Fall sein wird. Weil ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Es gab vor ein, zwei Wochen ein Announcement, beziehungsweise letzte Woche, glaube ich. Letzten Montag, dass das umgestellt wird alles, jetzt bei Valorant, und dass sie sich wirklich da ein Konzept entwickelt haben. Hintergrund, warum ich da so ein bisschen drauf reingehe, ist, weil ich jetzt selber in dem tiefsten Amateurbereich ein bisschen am Mitarbeiten bin, durch Privat und Firma und weiß was ich was, geschäftlich. Dadurch habe ich dann, sag ich mal, ein bisschen mehr Bezug zu. Aber letztendlich wollen sie jetzt dort alles wie so pyramidenförmig halt aufbauen. Also so, wie es eigentlich ideal sein sollte, wie wir es halt auch schon mal besprochen hatten. Also, dass du als kleiner Spieler, der nicht einen Top-Rang hat, aber trotzdem Bock auf Teamplay hat und das anlernen möchte und Spaß daran hat, wie im Fußball, wie im Handball, wie im Basketball, ist mir kackegal, einfach in einen Verein oder eine Org gehen kannst, ein Team gründen kannst, du trittst bei, du spielst dich hoch, du verbesserst dich, steigst Ligen auf, und wenn eine Liga voll ist, also du an der Spitze einer Liga bist, gehst du quasi darüber in die nächsthöhere Liga. Und dann gibt es halt ein vierschichtiges System und an der obersten Stelle stehen die Valorant Champions. Das ist halt dann quasi die, ich glaube, Worlds sogar, ne?
Es ist das Worlds-Äquivalent. Ich meine, sie haben so einen Song bekommen, von daher.
Ja, dann sind es Worlds.
Das ist der Maßstab jetzt.
Ja, ist so.
Na, aber ich meine, mir gefällt der Circuit, den Valorant hat, und ich bin da sehr neugierig. Ich meine, wir sind jetzt fleißig am Umstellen im Verein gerade, um so viel durchblicken zu lassen, dass wir jetzt startklar sind, um in die Liga reinzugehen. Weil es ist auch genau das Angebot, was für uns als Verein essentiell ist. Also ich meine, ich bin da unglaublich dankbar drüber, dass es das gibt. Ich habe mich aber immer gefragt, und ich meine, vielleicht hast du da ja mehr Insight, ich habe mich aber immer gefragt, wo der Nutzen für die Ligenbetreiber darin besteht. Weil es wird verkauft als, boah, du kannst von null anfangen und dich hochspielen, das ist die krasse Story von, ne, Rags to Riches. Aber die rein realistisch gesehen, hast du ja super wenige Teams, die das überhaupt so machen, die da überhaupt so krass climpen. Siehst du diesen Faktor der Talentförderung da so wichtig, oder ist es wirklich mehr ein Marketinginstrument und am Ende sind nur die obersten Teams relevant und die anderen können da einfach, die sind so nebenbei Produkt und dürfen halt mitspielen?
Ich sehe es als Individualförderung. Und zwar glaube ich nicht, dass die einzelnen Teams oder Orks sich da unbedingt groß verschieben werden. Das, denke ich, wird immer noch ein großer Faktor auch sein, was die Ork einfach liefert oder das Team liefern kann. Aber für die individuellen Spieler wird sich dadurch, dass sie vor allem die Lowest Liga ja ein Open-Ladder-System beinhaltet, aka du musst nicht zwingend jede Woche deine zwei Ligaspiele spielen und dafür einen Termin finden. Und wenn du es nicht findest, weil du einfach zu viel zu tun hast, hast du keine Chance mitzumachen. Sondern du spielst nach einem Ladder-System, wo du quasi einfach Elo-basiert oder Punkte-basiert das halt angehst. Wie genau das umgesetzt wird, weiß ich halt auch noch nicht. Bin ich sehr gespannt drüber. Und hast dadurch halt auch die Möglichkeit, als Spieler individuell, sag ich mal, dann halt zu sehen, okay, ich möchte eine neue Ork transferieren. Und die können dann wiederum gucken, okay, das war dein wirklicher Beitrag zu dem, was das Team geleistet hat. Und du hast quasi dann einfach durch diese Elo- bzw. Punkteverschiebung, glaube ich, eine deutlich bessere Möglichkeit, als individueller Spieler deinem eigenen Engagement nachzugehen und nicht gebunden zu sein an, ich brauche zwingend da eine Ork immer, die mich komplett durchnimmt von Bronze 1 bis, weiß nicht, Immortal, sondern dass du halt quasi auch wechseln kannst und mitgehen kannst. Also ich glaube, es soll schon so ein bisschen Richtung Transfer gehen.
Okay, ich sehe, was du meinst. Also auch dieser Talentförderungspart im Fokus. Ich frage mich halt, also ich meine, wirtschaftlich würde sich das ja never ever rentieren, oder? Ich meine, am Ende ist es ja ein Marketing-Tool. Also ich meine, die ganze Liga wird sich ja finanzieren durch die Top-Teams. Weil da laufen die Streams, die Zuschauer gucken, die von dem Ligenbetreiber organisiert sind und so weiter.
Ich glaube, es wird vor allen Dingen es ist nicht nur Marketing, sondern es ist gleichzeitig halt auch ein interessanter Machen des Spiels wirklich. Weil in der heutigen Zeit schlägt sich bei einem E-Sport-Titel ist niemand mehr zufrieden, wenn es nur ein internes Ranking gibt im Game. Es müssen immer Turniere, Events, Offline-Events, sonstiges stattfinden, damit das Game wirklich für die Leute zu einem E-Sport-Titel wird, weißt du? Es muss da immer was nebenher geben. Das einzige Ingame, das reicht ja nicht so. Ich meine, wenn du krass in Tetris bist mit Ingame-Scores, hat bei dem Game noch lange nicht gereicht, dass es E-Sport wurde. Aber als die Leute angefangen haben, actually Ligen aufzubauen und Turniere und sowas alles und Weltmeisterschaften, da hat das Game direkt einen ganz anderen Bezug bekommen für alle.
Ja, ich denke, das muss es auch geben. Also, ne, 100%.
Ja, voll. Aber ich denke, dass dadurch halt, sag ich mal, vor allen Dingen der Benefit reinkommt wieder für den Publisher, also in dem Fall Riot, dass sie einfach sagen können, ey, wir bieten wirklich die Möglichkeit jedem Spieler, und damit meinen wir nicht nur alle, die schon sich selber individuell hochgegrindet haben in die Top 2% aller Sachen, wie es in gewissen anderen Spielen der Fall ist, ohne Namen zu nennen, sondern theoretisch die Möglichkeit wirklich zu bieten, für jeden, der das Spiel ernsthaft angehen möchte, eine Basis zu stellen. Und das vom Publisher. Sodass es dann nicht irgendwelche Drittligen gibt, wo wieder Scheiße gebaut wird, wo irgendwas schlecht vermarktet wird, wo die Leute wieder scheiß Erfahrung mit haben. Rocket League. Und da halt was Ordentliches auf die Beine zu stellen. Und ich denke, dass sie da das Investment machen, um was Eigenes aufzubauen, ist sehr, 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 sehr gut. Also sehr, sehr gute Entscheidung.
Ich meine, ich bin da bei dir. Also ich sehe gerade den großen Vorteil, dass es halt für die Leute ist, die halt sich einfach ausprobieren möchten. Im E-Sport. Ich meine, am Ende macht das ja E-Sport auch nahbar. Ne? Wenn du dir sagst, ey, ich habe hier Spaß, ich spiele mit meinen 5 Freunden, wir spielen immer das und das abends, boah, warum nicht mal ein bisschen mit anderen messen? Ja, go for it, feel free.
Ja, voll. Ich meine, also ganz im Ernst, Rocket League hat das jetzt probiert so ein bisschen mit diesen Tournaments, die es immer gibt, ne? Diese 5 Uhr 19 Uhr.
Das kam mir auch unglaublich gut an.
So, das kam mega gut an. Sie haben aber nichts mehr weiter draus gemacht. So, du kriegst halt Punkte und kriegst dann, kannst dir damit was im Shop kaufen. Aber es gibt nicht irgendwie eine Monthly Ladder oder sowas, wo du dann, sag ich mal, noch größere Turniere machen kannst. Oder es gibt keine weitere
Integration. Da gäbe es so intelligente Dinge, die man machen könnte. Stell dir mal vor, du könntest bei einer gewissen Punktzahl, könntest du dich buy-innen für ein Qualify-Turnier, das dann irgendwie zu Rocket League Challengers führt oder sowas. Ich meine, ich weiß nicht, wie das Qualifier für die RLCS heißt. Ich meine, die heißen auch Challenger,
Open.
Aber.
Ja, das ist RLCS Challenger oder Open heißt das.
Ja, genau, aber ne, dass du dann quasi sagen kannst, okay, ich spare meine Punkte und hole mir dann einen Buy-in für dieses Turnier. Wäre voll geil, ne? Das würde auch dann einen Punkt geben, dass man sich sagt, okay, ich muss diese Turniere grinden.
Weil für mich ist das auch so, diese Turniere ist ein cooles Feature. Wenn ich zufällig gerade da bin mit Leuten, dann zocke ich die auch mal. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich hinsetzen würde und die grinden würde für irgendwas, weißt du?
Ja.
Weil nur für kosmetische Gegenstände ist es halt mir das nicht wert, so. Das macht mir nicht Spaß.
Ja, also da kann man auf jeden Fall mehr rausholen. Ist wahrscheinlich das Potenzial, definitiv. Ich meine, wir sehen ja auch Positivbeispiele für gut umgesetzte Ligen, ne? Also ich meine, keine Liga ist perfekt, aber ich sag mal, gerade wenn halt der Stempel vom Publisher drauf ist, funktioniert es meistens recht gut, würde ich jetzt mal sagen, ne? Gerade wenn man also sich jetzt hier eine Prime League und so weiter anschaut, denke ich, funktioniert besser als externe Ligen mit nicht so guten Websites, nicht so guten Turnierbäumen. Wir wollen keinen Namen nennen, aber ich glaube, jeder, der das hört, weiß, was gemeint ist.
Ja, nee, voll. Dass der Publisher da auch noch seinen Stempel draufsetzt, ist, finde ich, auch nicht zwingend ein Stempel dafür, dass es gut wird, aber für die Spieler selber und für die Teilnehmer eine Absicherung. Dass, wenn etwas gehörig schiefgehen soll, also dass sie einfach nicht gescammt werden, weißt du? Dass die Zeit, die sie investieren, nicht umsonst ist, sondern dass das ein offizielles Produkt ist, was halt offiziell unterstützt wird. Weil, jetzt mal, nehmen wir es mal ganz im Ernst, nehmen wir mal eine Liga, die Third Party ist, du erreichst da drin schon irgendwas, dann geht die Liga aber pleite und findet nicht mehr statt und die Rankings sind im nächsten Jahr outdated, es bringt dir überhaupt nichts. Alle Jahre, die du da was gemacht hast, bringen dir gar nichts. Und das verhindert halt gerade dieser Stempel, yo, das ist offiziell supported vom Publisher, wir sind damit drin und dementsprechend wird das auch gesehen, blöd gesagt. Und ich denke, das ist es, was Spieler motiviert.
Absolut. Also das motiviert Spieler auf der einen Seite. Ich finde es witzig, dass du diese Sicherheit ansprichst. Ich meine, witzigerweise juckt es ja unglaublich viele Leute nicht, wenn sie in irgendwelche E-Sport-Orgas gehen, die absoluter Scam sind. Ja?
Korrekt, aber in den Ligen, in denen sie spielen, wollen sie halt gesehen werden, ne?
Ja, genau. Also ich meine, es ist wichtig, dass die Leute, weil ich sag mal, gerade diese Ligen, wo der Stempel vom Publisher drauf ist, die münden dann halt in Events und großen Sachen, wo dann der Stempel vom Publisher drauf ist. Und da willst du ja landen dann am Ende, ne? Von daher, da reasonable, dass man da gesehen werden will. Aber ich finde es halt unglaublich lustig, wie Spieler sich teilweise sagen, oh ja, in der Liga, das ist alles cool. Aber, oh Gott, ich trete jeder Orga bei. Und sonst was, ne? Egal wie scammy es ist. Ich meine, gerade wir jetzt auf den Vorstand vom Verein haben schon so viele seltsame Sachen gesehen. Also.
Ja, wirklich.
Ich meine, also, ich will keine Namen nennen, aber wenn ich jetzt an Sachen denke, wo Unternehmen, nicht mal Unternehmen waren, mit 3 CEOs und so eine Geschichten, wo ich denke, oh Gott.
Ja, also, bei GmbHs, die vor einem Jahr gegründet wurden und wenn überhaupt 3 Mitarbeiter haben, wenn nicht sogar einen Mitarbeiter als Geschäftsführer und 3 Ehrenamtliche, dann da kitzelt mich einerseits ein bisschen so immer mein Cringe-Sense, so weißt du, da krieg ich so ein bisschen Schweiß auf dem Rücken, aber im anderen Fall denke ich mir halt auch einfach, das muss nicht sein. Du musst es nicht overengineeren.
Nee, man halt wirklich nicht. Also die Leute sind aber gefühlt nicht genuine. Weißt du, du hast dann Orgas, die verkaufen sich als krasses Business oder als krasser Verein. Und am Ende gehst du aufs Impressum, da steht mal wieder nur die eine Person klassisch angegeben, keine juristische Person in irgendeinem Sinne, wo ich mir denke, so, warum vermarktet man das so? Why?
Es ist, denke ich, gerade auch gezwungen dadurch, dass sich halt, womit wir wieder schön den Kreis schließen, viele wollen da reinsteigen, viele denken, da gibt's schnell großes Geld und alles so, haben aber keine große Erfahrung, wenn es halt um Business und so weiter geht. Verein klassischerweise immer mit Problemen bezogen, gerade auch durch die allgemeine Problemstellung, dass E-Sport noch nicht irgendwie als Sport oder irgendwie gemeinnützig anerkannt ist. Dementsprechend kommst du da auch nicht irgendwie an Fördergelder, die dir helfen könnten, bringt dir also im Zweifelsfall nichts, gehst du also lieber den Unternehmensweg. Und da ist für die Leute halt der schnellste Einstieg meistens halt einfach, blöd gesagt, okay, komm, wir melden mal ein Kleingewerbe an, klatschen da einfach mal irgendeinen E-Sport-Namen drauf und ballern einfach mal.
Ich meine, deswegen gibt es ja auch gerade so viele Hürden. Aber ich meine, das tun sie
ja teilweise auch. Ja, teilweise nicht. Ja nicht mal. Aber, korrekt, teilweise nicht mal.
Aber ich meine,
aber also, es endet dann halt immer sehr schnell. Das sind meistens ja auch die Orks, wo ich mir immer denke, die cooles Branding, coole Teams, und nach 2 Jahren sind die weg vom Fenster. Oder nicht mal mehr.
Ja, weil die halt nicht sustainable gebaut sind. Aber ich sag mal, selbst die Formen, Orga-Formen, die mehr sustainable sind, wie jetzt zum Beispiel unser Verein, tun sich auch in vielen Punkten schwer. Jetzt, du hast eben durch Förderung und so weiter angesprochen. Ich meine, das könnten wir noch mal einen Podcast drüber machen, über das Thema alleine.
3.
Aber alleine nur dieses Mindset fehlt ja auch mal. Weil so unprofessionell und so weit weg von Business Großteil der, ich sag mal, Semi- und Amateurszene sind. Bei den Spielern ist es ja gefühlt noch gar nicht angekommen, dass es diese Vereinsstruktur gibt. Gerade in Deutschland probieren es ja Orgas als Vereine. Ja, ich meine, wir sind ja nicht der einzige Verein. Es gibt ja noch mehrere andere bei Deutschland verteilt, die ähnlich arbeiten. Aber bei den Spielern ist dieses Mindset noch gar nicht da. Aber auch witzigerweise sehr spielabhängig. Also meine Erfahrung ist halt, du hast in der manchen Ecke hast du Spieler, die sind übel dankbar über das Vereinsangebot, was wir haben, und sagen, euer Beitrag ist viel zu wenig. Wieso erhöht ihr den nicht? Wir zahlen das gerne. Wir sind gerne Mitglied des Vereins. Und auf der anderen Seite hast du dann Spieler, die sagen, was? Ich spiele doch für euch in Liga 35. Warum sollte ich dann einen Beitrag bezahlen?
Ne, wollen die dann auch noch gepaid werden. Immer diese unterschiedliche Ansicht. Weil man hört halt immer, E-Sport, weiß nicht, 1 Milliarde Euro Umsatz im Jahr 2019. So, und dann denken die sich halt, okay, gut, wenn 1 Milliarde Euro insgesamt umgesetzt wird und mein Top-Lieblings-Pro kriegt 15 Mille, wo sind meine 5 Euro, so, weißt du? Und
das denken ja alle, wir hätten Geld. Also, es denken generell alle, dass alle Orgas Geld hätten.
Also,
das ist ja auch ein Mindset.
Das ist halt auch, kompletter E-Sport denkt, es ist immer überall finanzielle Mittel vorhanden. Scheißegal, was du bist, scheißegal, wer du bist und scheißegal, was für eine Unternehmensform oder Vereinsform oder sonst was du gewählt hast, alle müssten Geld haben, beziehungsweise brauchen halt auch eigentlich Geld. Und das ist halt ganz, ganz kritisches Thema, wo ich halt auch wieder finde, ist das jetzt Fehler der Spieler, dass sie das annehmen? Ist das ein Fehler von den großen Ligen, dass sie es quasi einem so vorgaukeln, beziehungsweise vormachen und dann soll man das nachmachen, ohne Mittel? Oder ist es ein Fehler, wie gesagt, jetzt sage ich mal, von den Strukturen, dass halt sowas wie Gemeinnützigkeit für E-Sport-Vereine noch nicht anerkannt ist, wo ja, sage ich mal, in Köln sich auch über den, nicht in Köln, in Deutschland auch über den Fußball oder halt andere Sportarten gezeigt hat, dass sich das von unten herauf besser aufbaut als von oben runter?
Das ist so schwer zu pinpointen, eine Frage. Also ich denke auf jeden Fall, dass es die Problematik ist, dass die politische Grundlage nicht gegeben ist, um es von unten herauf aufzubauen. Weil ich sag mal, gerade die Leute, die es von unten herauf aufbauen, sind die Leute, die richtig Bock haben. Die sind ambitioniert, die haben da Bock drauf, die stecken ihre Zeit da rein, die würden da die Strukturen, wenn du denen die Mittel gibst, würden die das machen.
Das sind auch die 5 bis 6 Leute hier beispielsweise aus NRW, mit denen wir ganz, ganz selten halt dann mal irgendwann in einem Call hängen und man plant so grob ein bisschen was und das funktioniert halt auch instant, weil alle sind dabei und haben Bock.
Genau, und jetzt sind auch alle auf der gleichen Wellenlänge, was man machen muss, weil alle haben die gleichen Probleme. Ne? Alle haben ähnliche Erfolge und haben aber genau die gleichen Probleme oder Stolpersteine, wo man hängt, ne? Weswegen das super gut funktioniert. Aber ich denke, eine Problematik, und die haben wir halt auch gerade im E-Sport, ist diese Zweiklassengesellschaft. Weil ich würde das Thema gerne nochmal aufgreifen, und das ist halt dieses Franchising-Thema. Wo du halt auf der einen Seite deine Amateurliga hast, wo die Leute halt for fun spielen, aber auch irgendwie denken, boah, ich kann jetzt, wenn ich mich jetzt anstrenge, dann kann ich mich hocharbeiten und ich vertraue in mein Team und wir spielen uns hoch und irgendwann stößt du dir halt richtig hart den Kopf, weil du nicht mehr höher gehen kannst. Und warum? Weil die nächste Liga halt einfach ein Franchise ist. Perfektes Beispiel, League of Legends. Du spielst in Deutschland dich die Prime League hoch, kommst in die jetzt erste Liga, kannst danach noch die EU Masters spielen gegen die anderen ersten Plätze aus den regionalen Ligen und danach das Ende. Um in die LEC zu kommen, musst du halt erstmal 20 Mille plus zahlen.
Ja, und da hast du halt 2 Chancen, das zu schaffen. Entweder kauf dich eine Org auf, komplett, oder irgendein fetter Sponsor kauft deine Org und bezahlt dir quasi den Spot da drin.
Richtig, aber niemand wird nur einen Anteil an deiner Ork holen und dir dann den Spot finanzieren. Nee, das wird nicht
meistens
passieren.
Meistens ist es auch so, dass die Orks dann liegen bleiben und die Spieler werden halt abgekauft. Was ja auch völlig okay ist.
Genau,
also, aber habe ich ehrlich gesagt gar kein Problem mit. Aber so der Reward, beziehungsweise es fehlt halt da, sag ich mal, der Healthy Lifecycle. Es ist halt ein sehr, 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 sehr verbrauchender Lifecycle, weil halt immer mehr Potenzial, Geld und halt auch vor allen Dingen Personal verbraucht wird, verbrannt wird, obwohl es halt eigentlich viel besser lösbar wäre.
Das sehe ich halt auch so. Also ich meine, man kann das als Healthy Lifecycle sehen, weil wir haben ein bisschen dieses Sinnbild. Alle Fußballfans bitte nicht böse auf mich sein, aber man hat so ein bisschen diesen Lifecycle von, du hast die Clubs, die A-Tier, S-Tier-Clubs, ne, die halt LEC spielen auf der einen Seite. Mhm. Und ne, Sinnbild, Fußball, das ist unser Bayern dann. Und auf der anderen Seite, ja, hast du dann die Clubs, die ziehen Talente her. Das sind die Top-Clubs der regionalen Ligen. Ne, sind wir jetzt auf einen K-Corp, in Big und so weiter gucken oder die spanischen Clubs. Das ist dann eventuell unser BVB, ne, die dafür dann halt bekannt sind, dass sie junge Talente finden und die fördern und dann verkaufen aber. Ne, also die gewinnen dann in der Regel nicht sehr viel. Es werden mich wahrscheinlich alle BVB-Fans verprügeln und hassen, das ist okay. Es war jetzt nur für die Analogie. Aber in dem Sinne, ne, hast du genau das. Und das, da hast du dann auch diesen Lifecycle, den du meinst. Den kann man gut sehen, weil wir haben quasi dieses, okay, das sind die Orgas, die produzieren Spieler und das sind die Orgas, die kaufen die Spieler und gewinnen dann ganz viel. Aber ob das jetzt healthy ist, weil ich sag mal, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel die LEC angucken, hast du halt so einen extremen Cycle inzwischen in den letzten ein, zwei Seasons gehabt, wo so viele Rookies reingekommen sind. Die sind zwar alles großartige Spieler, ne? Aber dieser Cycle, wie viele Spieler dann auch direkt wieder raus sind, macht diese Volatilität, mein Gott, furchtbares Wort, vom E-Sport und vom Profi-Dasein halt extrem gefährlich.
Du musst dich halt selber immer um alles kümmern. Ob es jetzt ist, dass du dich selber eigenständig hochspielst, selber eigenständig Organisationen findest, die dir helfen und deine Ziele vertreten, oder ob es halt ist, wenn du in so einer Liga dann rausgeworfen wirst, dass du selber noch einen Fuß fasst. Manche Pro-Spieler schaffen das ja, dass sie dann irgendwie, sag ich mal, in die Analyse bei irgendwelchen kurz gehen. Manche gehen ins Casten rein, manche gehen in Allgemeinproduktion oder so öffentliche Bereiche über. Manche fangen an zu streamen oder sowas. Ich wollte gerade sagen, aber manche gehen halt auch einfach wieder zurück, weil sie einfach sagen, mein Ziel ist es eigentlich nur weiterzuspielen, weil ich Spaß daran habe und das mein Traum ist. Und für die ist dann halt mehr oder weniger Ende.
Ja, also das ist dann die Frage, ist es für die Ende? Weil das Problem ist halt, ich meine, das ist ja gerade eine Entwicklung, die sehr, sehr interessant ist. Jetzt reden wir schon wieder nicht über Franchising, aber das ist trotzdem eine interessante Entwicklung, die wir in den ERLs gerade sehen. Weil dadurch, dass dieser Cycle an Rookies so extrem ist, sind die ERLs irre kompetitiv. Also, jo, das ist nuts, wie kompetitiv die sind. Weil die ERLs denken sich so, ja, wir haben inzwischen das Backing von sowohl Sponsoren als auch den Zuschauern. Ne, also, wenn man sich hier zum Beispiel die französische Liga anguckt, die LFL, Da haben die Top-Spiele haben ähnlich viele Viewer wie die LEC, wenn nicht mehr. Es ist halt komplett nuts und die sind halt so kompetitiv. Also du hast locker, und die Aussage habe ich jetzt von mehreren Spielern und so weiter gehört, dass die Top-Teams aus den ERLs könnten locker gegen die Bottom-Teams der LEC gewinnen.
Ja, deswegen, theoretisch ist der Übergang flüssig da. Also von der Quality der Teams und auch von der Qualität der Produktion, Fanbase, alles was dazugehört, könntest du theoretisch einen super einfachen, flüssigen Übergang fahren, wie es jetzt halt in Valorant gebaut wird. In League gibt es das nicht durch diese riesen Pay Gap, die halt durch das Franchise dazukommt. Und das ist, finde ich, eine absolute Schande.
Ja, aber stell dir mal vor, es wäre ja simpel. Du sagst dir einfach, der EU Master Gewinner geht in die LEC. Fertig. Ja,
Punkt.
Ne, und also das ist ja nicht mal krass volatil dann, weil du hast nur einen Absteiger.
Und die Absteiger aus der LEC gehen halt in die darunter liegende Liga.
Exakt.
Also in dem Fall dann First Div. So, beziehungsweise nationale dann, muss man dann halt sagen, ob es halt da irgendwie europäische Sachen oder ob man dann sagt, okay, die gehen dann national oder sowas. Dass man das einfach mal regelt und halt klar aufstellt. Valorant probiert das jetzt. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Ich würde mal einfach anteasern, dass wir das Topic vielleicht noch mal in, weiß nicht, einem halben Jahr oder sowas aufgreifen und dann einfach noch mal schauen, weil, wie gesagt, Valorant liegen, beziehungsweise das Ligasystem von Valorant soll jetzt im Anfang des 2022 anlaufen, Januar, Februar so rum. Und ich denke, so bis Mitte des Jahres wird man dann in etwa so ein bisschen gesehen haben, wie sich das Ganze entwickelt und ob es halt ein Flop wird oder ob es halt richtig gut funktioniert, weil darauf bin ich sehr gespannt, weil wenn das gut funktioniert und man das da, gut, es wird Startschwierigkeiten haben, wie alles andere im E-Sport auch, das ist keine Frage, aber wenn es am Ende funktioniert, dann ist das ein echt guter Schritt für den kompletten E-Sport, weil wenn andere Games sich daran orientieren, können wir vielleicht dann einen echt guten Lifecycle hinbekommen.
Das ist wahr, dafür müssten sich aber andere Games zurückentwickeln. Weil fast alle anderen Games, die wir haben, in der Größe, wie in Valorant spielt, und das ist halt die S-Tier-E-Sport-Größe oder A-Tier mindestens, ne, die haben Franchises. Alle. Ne? LOL hat Franchise, CS hat Franchise, und LOL hat in fast allen großen Ligen-Franchises, muss man ja mal erwähnen. CS hat zwar normale Turniere, okay, aber die haben auch die ESL Pro League, die gefranchised ist. Also
okay,
die
müssen
alle einen Schritt zurück machen, ne?
Dann lass es mich anders formulieren. Dann müssen diese Games auch teilweise abgelöst werden.
Boah, League wird abgelöst, da bin ich gespannt. Von Wild Rift.
nee, also ich glaube, Mobile braucht auch noch ein paar Jahre. Das ist ein ganz anderes Thema. Können wir auch mal
drüber reden, zum Beispiel. COD auch.
Ja,
also die sind alle gefranchised, ne? Ich meine, Overwatch ist ein perfektes Beispiel für ein Franchise, das richtig hart verkackt hat.
Jo, das ist wohl wahr. Da lag es aber halt an mehreren Dingen. Da war halt der Einfluss, den der Game Developer bzw. der Publisher hatte, nicht gut. Weil es halt da zu stark nach Marketing und, wie soll ich sagen, Viewerzahlen und allem ging. Da hat man nur noch anhand dessen entschieden, teilweise Änderungen im Spiel wegen dieser Pro-Liga gemacht, weil das halt eine Franchise-Liga war und man die unbedingt gut aussehen lassen wollte. Und dadurch ist das Spiel halt zur Hölle geworden.
Wir müssten
eigentlich auch, also da kann ich
zur Fehleranalyse machen.
Ich wollte sagen, da kann ich dir 30 Minuten, ich kann dir einen 30-minütigen Monolog über Overwatch halten und was da schiefgegangen ist, weil das habe ich mir schon so oft durch den Kopf gehen lassen. Da ist halt einfach eine Kette von Fehlentscheidungen. Und dass in dieser kompletten Kette nicht einmal irgendwer dort gesagt hat, boah, nee, lass mal nicht machen, ist halt absolut insane.
Ja, also ich meine, ich kann es aber nicht, also Blizzard ist generell, normalerweise habe ich bei all den großen Entwicklern, habe ich das Gefühl, die haben zumindest ein bisschen Ahnung, was sie mit ihrem Game e-sport-technisch machen wollen. Fast alle. Außer Blizzard.
Fast alle.
Jedes Game mit E-Sport-Potenzial, was Blizzard bisher hatte, haben die so in den Sand gesetzt. Heroes of the Storm haben sie komplett, keine Ahnung, wie die das geschafft haben. Das wurde später von der Community wiederbelebt. Die haben gesagt, wir machen das ohne euch, Blizzard, weil ihr das nicht könnt. Und Overwatch ist genauso grandios gefällt, aber das, obwohl sie in Multimillionen-Dollar Franchise da hatten. Also, ja, Hearthstone ist auch so unglaublich. Also, ich meine, dir gibt es den E-Sport zumindest noch. Ich meine, wir haben ja selber Hearthstone-Spieler beim Verein.
Ja, aber auch die sagen, und das ist nach wie vor eine Quote, die ich sehr gerne einfach quote. Es ist halt einfach so, unser Top-Spieler, der halt wirklich nicht schlecht spielt in Hearthstone, sagt halt, ich weiß halt nicht, wie lange ich das durchmachen kann, dass ich halt zweimal pro Jahr sicher mindestens 80 Euro investen muss, zweimal, um überhaupt spielen zu können.
Das ist halt quasi, als würdest du dir jedes Mal ein neues Spiel kaufen. Es ist halt unglaublich. Ja, aber
160 Euro im Jahr, wo du teilweise sogar noch ein bisschen drüber kommst, das ist halt teurer als, weiß nicht,
Vollzeit-Abo von WoW. Das kann sich auch keiner erklären. Nee, das ist auch so. Also, ich meine, es kann niemand nachvollziehen. Das ist halt irgendwie der typisch Blizzard. Ich meine, generell, wir müssten wirklich mal eine mal so eine Problemanalyse Blizzard machen. Weil,
also, können wir eigentlich
echt bei Blizzard läuft so viel falsch. Es ist unglaublich. Seitdem die da mit Activision fusioniert sind, passiert in dem Unternehmen so viel Käse. Es ist krass. Also, weil von dem ganzen Sexismus-Ding, was wir ja auch in einer anderen Folge mal kurz angerissen hatten, hin zu der Game-Qualität, hin zu dem, was sie e-sport-technisch machen, was sie monetär in ihren Games abziehen, Alter, passiert so viele schlimme Dinge. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist letztlich, zum einen, ja, Publisher-Influence heißt nicht immer was Positives, und zum anderen werden aber diese anderen Teams unglaublich weggegappt. Und du hast es schon gesagt, du hast eigentlich diesen flüssigen Übergang zwischen den obersten Ligen und den regionalen Ligen, was nicht geht, durch das Franchising. Und das Argument, was ich mir jetzt immer anhören muss, ist, dass es unglaublich unhealthy für das Level des Spiels ist. Siehst du das auch so? Weil ich muss sagen,
also für welches Level des Spiels?
Das ist halt der Punkt. Also ich nehme mal meine Perspektive, wie ich das sehe. Weil normalerweise, wenn ich mir jetzt ein Franchise ansehe von einer Liga, dann siehst du, dass die Bottom-Tier-Teams weitaus weniger von dem Franchise profitieren als die Top-Tier-Teams. Rein durch die Aufmerksamkeit. Mhm. Die kriegen alle ihren gleichen Share von der Liga. Ne? Also für die Leute, die nicht so mit Franchise involviert sind. Das Grundprinzip ist, dass du dich in diese Liga einkaufst. Und anschließend regelmäßig durch die Einnahmen der Liga, sei es jetzt Übertragungslizenzen, Marketing-Deals, Sponsoren-Deals und sowas, da kriegst du halt einen regelmäßigen Return von der Liga. Die kriegen alle den gleichen Share. So.
Ja.
Ja, und dafür haben
aber alle Gewinner und sowas kriegen halt noch mehr.
So, genau, natürlich. Es gibt immer noch ein Preisgeld und so. Aber genau, und die verschiedenen Franchise-Nehmer haben aber auch ein Stimmrecht. Das bedeutet, gemeinsam mit dem Franchise-Management, in dem Fall wäre es jetzt von der LEC zum Beispiel, von Riot oder keine Ahnung, wer das jetzt veranstaltet, tun die dann gemeinsam, die verschiedenen Teams oder Orgas, tun dann gemeinsam mit dem Management auch den zukünftigen Weg der Liga beschreiten. Was ja eigentlich eine gute Idee ist, weil dann können alle nur voneinander profitieren. Aber du bist als Bottom-Tier-Team, so wie ich es verstehe, immer noch angehalten, kompetitiv zu sein, weil du kannst zwar nicht absteigen und es gibt die Sicherheit auf der einen Seite, das bedeutet, du kannst trotzdem finanzstarke Partner heranziehen für dich, weil du denen die Sicherheit bieten kannst, dass du nicht irgendwie nächstes Jahr aus der Liga absteigst. Das war ja davor ein großes Problem. Auf der anderen Seite, das sehen wir auch in der Bundesliga, das Problem zum Beispiel, auf der anderen Seite willst du kompetitiv sein, um eben diese extra Aufmerksamkeit zu kriegen, um dann wieder noch besser dazustehen und noch bessere Revenue zu machen. In der Reality sieht es dann nicht so aus, weil wenn wir uns jetzt wieder League of Legends, schönes Beispiel, hast du permanent die gleichen 2-3 Teams auf den letzten 3 Plätzen. Und for some reason werden die nicht kompetitiv. Und das kann ich mir nicht ganz erklären. Und ich darf mir dann anhören, wenn ich die Diskussion mit Freunden habe, das schadet der Integrität der Liga, wenn es im Franchising ist, weil die Teams fühlen sich sicher und werden einfach nicht kompetitiv. Und das schadet der Qualität der Spiele.
Das ist halt valider Punkt. Ich dachte zuerst, du hast Quality of Game auch so bezogen darauf, dass halt, wie gesagt, Top-Teams der regionalen Ligen beziehungsweise der nationalen Ligen auch schon Bottom-Tier-Teams der europäischen Ligen schlagen können.
Das untermauert das ja nur, ne?
Genau, das ist ein Aspekt davon. Aber gut, aus dem Winkel betrachtet, vielleicht. Dafür habe ich zu wenig Insight in diese Bottom-Tier-Teams, die beispielsweise in der LEC unterwegs sind. Weil das können ja ganz, ganz unterschiedliche Gründe sein. Teilweise natürlich vom Franchise-Nehmer einerseits Budget, blöd gesagt. So, die wissen, okay, wir müssten krassere Spieler ranholen fürs Team, damit wir besser werden könnten. Können wir aber nicht, weil Budget, Punkt. Aber wir wollen in der Liga bleiben, weil Sponsoren, und das rentiert sich gerade noch so, wenn wir jetzt aber teure Spieler bezahlen müssen, dann geht das nicht. So, das ist natürlich Punkt 1. Weißt du nicht, steckst du nicht drin. Andererseits natürlich die Frage, lohnt sich dann die Liga an sich überhaupt noch? Also irgendwas muss die ja in dieser Liga drin halten, dass sie da unten schimmeln können, blöd gesagt, ohne dass es sich stört. Und was auch die Sponsoren absolut, also so, weißt du, das müssen ja Sponsoren sein, die einfach nur sagen können, yo, wir sind im Top-Tier E-Sports vertreten, Punkt. Aber theoretisch kann das für eine Firma als Sponsoring auch theoretisch ein sehr, sehr einfacher und auch blöd gesagt billiger Entry in den E-Sports sein.
Das ist
halt immer die Frage.
Das ist ja die Frage, weil ich sag mal, die, was man auf jeden Fall sagen kann, ein Argument, weswegen sie drinnen bleiben, ist durchs reine Drinnenbleiben und das stetige Wachsen der Liga, ist es egal, ob du gut bist oder nicht, dein Slot wird mehr wert.
Ja,
na, also,
das ist blöd gesagt wie eine Langzeitinvestition. So.
Richtig, ich meine, das muss man generell, also ein Franchise-Einstieg musst du ja als langfristige Investition sehen. Am Ende ist es ja ein Wertobjekt, das du da kaufst. Oder Objekt ist relativ, aber
Gegenstand.
Ja,
eine Wertposition.
Genau.
Wertposition.
In der Bilanz ist es immer ein, oh Gott, ja, ich habe Unternehmensrecht schon wieder vergessen. Die Klausurphase durch, alles wieder aus dem Kopf raus.
Ich würde sagen, hast du das nicht studiert?
Ja, ich habe eventuell noch vor einer Woche eine Klausur darüber geschrieben.
Also, alles wieder vergessen.
Immaterieller Vermögensgegenstand, jetzt habe ich es wieder.
Ah, wundervoll.
Ne?
Schönes Wort.
Aber genau, also das ist ein Investment. Aber also das wäre ein Argument, weswegen die Teams drinnen bleiben könnten. Aber wie gesagt, ich verstehe nicht, wieso Teams, die machen ja auch keine competitive Moves. Ne? Also gerade in einem Team wie jetzt Astralis, ist ein sehr gutes Beispiel. Kennen die Leute aus CS, kennen die Leute aus LOL. Die sind eine AG. Das ist eine Rarität, muss man sagen. Also gerade so diese AGs ist eigentlich ein Ding, das man noch sehr wenig hat im E-Sport. Ich glaube, wir haben 2 in der LEC. Wenn ich richtig liege, die Mad Lions sind auch eine AG, wenn ich nicht falsch bin.
Genau, und Astralis.
Ja. Genau, und Astralis ist meistens, weil die E-Sport-Teams Teil eines größeren Konzerns sind. Und ich weiß, dass bei Astralis wurden, meine ich, Unternehmensinhalte geleakt aus der Mitgliederversammlung, wo die gesagt haben, oder die Mitgliederversammlung gesagt hat, nein, wir wollen keine Investments im LOL-Team haben.
Ja.
Die sollen da einfach drinnen bleiben. Das ist aber ein Punkt, den ich dann wieder nicht verstehe, weil dann wird dein Team erst recht Minus machen. Wenn du kein Investment hast.
Ja, aber es geht ja, glaube ich, da nicht wirklich ums Team rum, sondern, also, da will man dann wirklich gesagt einfach mit sparsamem Tank fahren, gucken, wie lange man da einfach noch drin bleiben kann und dann halt irgendwann an irgendeinem Punkt hoch verkaufen so. Das ist wahrscheinlich dann da wirklich die Entscheidung. Kann man blöd gesagt nur prognostizieren und vielleicht auch ein bisschen drüber philosophieren. Da wäre es vielleicht mal interessant, wenn wir da mal irgendeinen Gast reinkriegen, der in den höheren Franchise-Ligen ein bisschen krasser dabei ist.
Also
vielleicht das über eigene Erfahrung hat.
Die Person, mit denen ich bisher über Franchise sprechen durfte, und das waren teilweise Leute von der ESL zum Beispiel, da hat man halt die Insight bekommen, dass die Franchise-Nehmer immer sehr zufrieden sind, in dieser Liga drinne zu sein. Aufgrund der Sicherheit.
Gerne, also das, ich würde diese Frage gerne da mal ausdiskutieren mit einer externen Person. So, weißt du, einfach so von der blöden Sicht eines nationalen Spielers, blöd gesagt, oder eines nationalen Teamführers. Was ist der Sinn dahinter? Macht es Sinn, das runterzusetzen? Also macht es Sinn, den Übergang zwischen Franchise und nationalen oder lokalen Ligen möglichst klein zu halten und die, sag ich mal, Einstiegsschwelle und Ausstiegsschwelle relativ flach zu halten? Oder macht es Sinn, da wirklich so einen kleinen Hubbel einzubauen, einfach um bestimmte Punkte garantieren zu können, wie das halt auch die Entscheidungen dieser Franchise-Liga getroffen werden, immer mit einem gewissen Sinn hinterkommen? Weil natürlich, wenn du diesen Spot hast, der ist was wert, du willst, dass dein Spot möglichst seinen Wert behält, wenn nicht sogar erweitert, dementsprechend triffst du schlaue Entscheidungen für die komplette Liga. Und das würde mich einfach mal so ein bisschen interessieren. Da kann man vielleicht mal eine Diskussion anstoßen.
Wenn wir dann müssten wir mal schauen. Also ich habe ein, zwei Kandidaten schon im Kopf, die man fragen kann.
Ja, ich auch.
Aber da werden wir dann euch sicherlich drüber informieren, wenn wir da was haben. Aber das teilt halt wunderbar rein, weil am Ende ist es ja, und das ist auch der Punkt, wo ich mich dann auch in meiner Arbeit mit beschäftigt hatte zu, war dann halt das Thema Franchising als Wirtschaftswachstumsmittel, weil das ist nicht zu verachten, gegen die Spielqualität, weil das ist das häufigste Argument gegen das Franchise. Die Spielqualität wird daran leiden, die Teams fühlen sich sicher, die investieren nicht in Spieler, investieren nicht in Förderung und so weiter. Auf der anderen Seite argumentiert dann das Franchise ja damit, ey, wir als Franchise, wir haben die langfristige Sicherheit, wir kriegen den Influss durch die Liga an sich und damit haben die Teams dann extra Mittel, um in genau diese Dinge zu investieren. In der perfekten Welt. Ne? Weil ich sag mal, wir haben ja Franchises, die funktionieren. Wenn wir uns die USA anschauen und den klassischen Sport da, das sind alles Franchise-Ligen. Ne? Baseball-Liga, Football-Liga und die haben aber dann Systeme auch darin und ich denke, das ist das, was uns im E-Sport fehlt. Die haben Systeme da drin, wie zum Beispiel dieses Draft-System. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber da werden gerade neue Spieler werden dann ja gedraftet zwischen den Teams. Und da haben dann, glaube ich, die niedrigeren Teams irgendwie ein Vorrecht oder dürfen als erstes wählen und dürfen dann die neuen Spieler für sich draften. Und ich glaube, bestehende Spieler werden auch durch die Gegend gegeben. Ne? Also das ist halt super smartes System, um die Liga healthy zu halten und auch Bottom-Tier-Teams eine Möglichkeit zu geben, die eventuell halt noch nicht seit Ewigkeiten Erster sind und deswegen nicht die gleichen Mittel haben.
Du löst halt diese zwei Klassen oder meinetwegen auch drei Klassen halt ein bisschen auf und machst das Ganze ein bisschen kompetitiver da drin, dass du halt einfach mehr Leuten eine bessere und gleichzeitig auch, also einfach equalere Chancen gibst. Letztendlich entscheidet dann natürlich auch viel finanzielle Mittel und auch Management und so weiter, was da letztendlich bei rumkommt, klar. Aber die Entwicklungsmöglichkeiten von der Seite der Liga stehen deutlich besser, als wie es beispielsweise im E-Sport bis jetzt bei den bestehenden Franchise-Ligen ist. Also vielleicht ist es da wirklich einfach noch so ein Erfahrungspunkt, dass halt der E-Sport da wirklich noch ein paar Jahre braucht, damit auch Franchise gut funktionieren kann in einem healthy Austausch zwischen Spielern, Orks und halt auch den Leuten, die dahinter stehen, letztendlich das Ganze auch backen. Vielleicht brauchen die aber auch einen Neuanfang. Dementsprechend, ich bin super gespannt, was Valorant jetzt hier als neuen Player, da sage ich mal, noch mit reinbringt, weil es ja ein ganz anderes Konzept ist, was wir bis jetzt von der Entwicklung und was da der Publisher auch vorgibt, noch nicht so gesehen haben. Klar wurden solche Sachen versucht, mehr, aber fast noch nie von Seiten des Publishers aus. Sprich, ein super interessantes Thema für mich. Ich hoffe, wir können es, wie gesagt, nochmal aufgreifen. Aber finde ich, ist jetzt auch ein schöner Schlusssatz, um das Ganze hier abzurunden. Und dann schauen wir einfach mal, was sich daraus entwickelt. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Insight darüber geben, über das ganze Thema, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, aber ich kann mich einschließen. Das ist ein perfektes Schlusswort. Also ich glaube nicht, dass es einen Neustart braucht, aber ich sehe, Franchise ist ein perfekter Wachstumsmotor und irgendwann sollten die Ligen aber rein der Spielqualität eventuell sich dem Franchise wieder entziehen und sagen, hey, wir machen Übergang wieder fließend. Weil irgendwann hast du ja diese wirtschaftliche Stärke, die du haben möchtest, um die diese Basis, klassische Liga zu fahren. Genau, weil du machst ja das nur, um diese Basis zu bilden. Aber genau. Wir können das schauen, wir können das Thema nochmal aufgreifen. Ich schließe mich absolut an. Also Valorant wird ein interessanter Player hierbei sein. Können wir auf jeden Fall, werden wir weiter verfolgen. Wir werden auch eventuell mal einen netten Gast für eine der nächsten Folgen finden. Vielleicht auch zu einem anderen Thema. Gucken wir mal. Wir hatten ja sowieso mal die Idee gehabt, ein, zwei Gäste mal dabei zu haben. Müssen wir mal schauen. Aber wir sind hier an der Stelle auf jeden Fall durch. Wir sind noch kurz vor Weihnachten, von daher, das wird auch die letzte Folge für dieses Jahr sein. Von daher wünschen wir ja auch allen ein paar schöne Weihnachtstage und einen wunderbaren Rutsch in das nächste Jahr rein. Hoffentlich ein bisschen besser als 2021. Das war jetzt, ich sag mal, nicht so das geilste Jahr, ne? Aber
bisschen underwhelming gegen Ende, ja.
Ja, deswegen. Aber naja.
Schauen wir mal, wie es denn geht.
Genau, ich würde trotzdem sagen, wir bedanken uns herzlich fürs Zuhören. Wie gesagt, ihr könnt liebend gerne Kommentare dalassen auf unserer Anchor.fm-Seite. Und ich würde sagen, das war's von unserer Seite, ne? Mein Name war Crux, ich hatte bei mir den guten Finze. Und wir hören euch dann beim nächsten Mal. Bis dahin.
Guten Rutsch, ciao, ciao.